Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. am Donnerstag, dem 11. Mai 2023, gleich dem 21. Uhr, die beherrscht 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Die Lage der Wissenschaft in Iran im Laufe der vergangenen Jahre«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister. Saudi-Arabien ernennt neuen Botschafter in Teheran. Spitzendiplomaten in Moskau unterstreichen territoriale Integrität Syriens und Fahrplan für bessere Beziehungen zwischen Ankara und Damaskus. UN-Chef verurteilt israelisches Massaker an Zivilisten in Gaza und fordert sofortigen Stopp. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister. Saudi-Arabien ernennt neuen Botschafter in Teheran. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian gab bekannt, Saudi-Arabien habe einen neuen Botschafter in Teheran ernannt, zwei Monate nachdem ein von China vermitteltes Abkommen einen siebenjährigen Bruch in den bilateralen Beziehungen beendet habe. Saudi-Arabien hat gestern seinen neuen Botschafter in Teheran vorgestellt. Wir werden auch bald unseren neuen Botschafter bei der saudischen Regierung ernennen, sagte Amir Abdollahian am Mittwoch der IRNA. Im Rahmen des am 10. März in Peking unterzeichneten Versöhnungsabkommens einigten sich die beiden Länder darauf, innerhalb von zwei Monaten neue Botschafter zu ernennen und ihre Botschaften wieder zu eröffnen. Meine Kollegen haben wochenlang daran gearbeitet, die Botschaft und das Konsulat auf die Wiedereröffnung vorzubereiten, sagte der iranische Spitzendiplomat am Mittwoch. Die Außenminister Irans und Saudi-Arabiens hielten am 6. April in Peking ihr erstes Treffen seit 7 Jahren ab und betonten die Notwendigkeit, das von China vermittelte Abkommen umzusetzen. Von beiden Seiten wurde angepriesen, dass die Entspannung das Potenzial habe, die Spannungen in Westasien abzubauen. Saudi-Arabien brach im Januar 2016 die diplomatischen Beziehungen zu Iran ab, nachdem iranische Demonstranten wütend über die Hinrichtung des prominenten schiitischen Geistlichen Scheich Nebbahrida Nimr durch die saudische Regierung seine Botschaft in Teheran gestürmt hatten. Spitzendiplomaten in Moskau unterstreichen territoriale Integrität Syriens und Fahrplan für bessere Beziehungen zwischen Ankara und Damaskus. Spitzendiplomaten aus Iran, der Türkei, Russland und Syrien haben ihr Gipfeltreffen zum Syrien-Konflikt in Moskau abgeschlossen, die Souveränität und territoriale Integrität des arabischen Landes unterstrichen und einen Fahrplan zur Verbesserung der angespannten Beziehungen zwischen Damaskus und Ankara aufgestellt. Dies äußerten die Außenminister am Mittwoch in einem Abschlusskommuniqué zum Abschluss des Vierertreffens zur Aussöhnung und Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Damaskus und Ankara in verschiedenen Dimensionen. Gemäß der Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrates und offiziellen Erklärungen im Astana-Prozess betonten die Teilnehmer ihr Engagement für die territoriale Integrität Syriens, die Nicht-Einmischung in seine inneren Angelegenheiten und den Kampf gegen alle Formen von Terrorismus, Separatismus und Extremismus im Land, heißt es im Abschlusskommuniqué. Die 2015 verabschiedete Resolution 2254 unterstützt einen von Syrien geführten politischen Prozess, der von den Vereinten Nationen gestützt wird. Sie betonten auch, wie wichtig es ist, die internationale humanitäre Hilfe für Syrien zu verstärken, um die freiwillige, sichere und würdige Rückkehr der Syrer in ihre Heimat und den Wiederaufbau nach dem Krieg zu erleichtern, hieß es weiter. Laut dem Abschlusskommuniqué einigten sich die Teilnehmer darauf, dass die stellvertretenden Außenminister der vier Länder in Abstimmung mit ihren Verteidigungsministerien und Informationsdienstchefs die Aufgabe übernommen sollten, einen Fahrplan für die Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien auszuarbeiten. UN-Chef verurteilt israelisches Massaker an Zivilisten in Gaza und fordert sofortigen Stopp. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat das Massaker des israelischen Regimes an Zivilisten im blockierten Gazastreifen als inakzeptabel verurteilt. Der UN-Chef forderte das Besatzungsregime auf, das Blutvergießen sofort zu stoppen, sagte Farhan Haq, stellvertretender UN-Sprecher, am Mittwoch. Israel muss seinen Verpflichtungen aus dem humanitären Völkerrecht nachkommen, einschließlich der verhältnismäßigen Anwendung von Gewalt und der Ergreifung aller möglichen Vorsichtsmaßnahmen, um Zivilisten und zivile Objekte bei der Durchführung militärischer Operationen zu schonen, sagte Haq. Der Sprecher verurteilte auch die Schließung der Grenzübergänge von Gaza zum Rest der Welt durch das Regime, die die Einfuhr von Nahrungsmitteln, medizinischen Hilfsgütern und Treibstoff in den von Israel blockierten Küstenstreifen verhindert habe. Die Bemerkungen erfolgten im Anschluss an zwei aufeinanderfolgende Tage israelischer Luftangriffe auf Gaza, bei denen bisher Dutzende Palästinenser getötet und verletzt wurden. Zu den Todesopfern zählen drei hochrangige Kommandeure des Islamischen Dschihad, einer im Gazastreifen ansässigen Widerstandsbewegung sowie deren Frauen und Kinder. Rashida widersetzt sich dem Sprecher des Repräsentantenhauses und organisiert Veranstaltung zum Nakba-Tag. Die palästinensisch-amerikanische Kongressabgeordnete Rashida Tlaib hat eine Veranstaltung zum 75. Jahrestag des Nakba-Tages veranstaltet, an dem 750.000 Palästinenser von Israelis aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Sie tat dies, obwohl der Sprecher des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy darauf drängte, den Tag abzusagen. Die Veranstaltung mit dem Titel Nakba 75 und das palästinensische Volk fand am Mittwoch auf dem Capitol Hill statt. An der Veranstaltung nahmen Nakba-Überlebende sowie Akademiker und Aktivisten teil, die betonten, dass die Enteignung der Palästinenser nicht aufgehört habe. Wir haben das Recht, unsere Geschichten über die Nakba zu erzählen, denn die Nakba endete nie, sagte Tlaib dem überfüllten Saal. McCarthy hatte einen Tag zuvor in einem Beitrag auf seinem Twitter-Account behauptet, die Veranstaltung sei abgesagt worden und argumentiert, es ist falsch, wenn Kongressabgeordnete antisemitische Phrasen über Israel verbreiten. Tlaib antwortete in einer Erklärung, wir haben fest vor, diese Veranstaltung voranzutreiben und wir werden weiterhin dafür sorgen, dass palästinensische Stimmen gehört werden. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Sie bemerkte weiter, Sprecher McCarthy möchte die Geschichte neu schreiben und die Existenz und Wahrheit des palästinensischen Volkes auslöschen. Aber er hat es nicht geschafft. Diese Veranstaltung ist geplant, um das Bewusstsein für die Nakba zu schärfen und den palästinensischen Amerikanern, die die Nakba aus erster Hand erlebt haben, Raum zu schaffen, um ihre Geschichten über Trauma und Überleben zu erzählen. Die muslimische Kongressabgeordnete erklärte weiter, dass die Nakba ein gut dokumentiertes historisches Ereignis sei, das von den Vereinten Nationen anerkannt werde. Wir können nicht zulassen, dass dieselben Leute die Bücher verbieten und die Geschichte ausradieren wollen, nur weil ihnen die Wahrheit unangenehm ist, palästinensische Stimmen zum Schweigen bringen, betonte sie. Der Nakba-Tag oder Tag der Katastrophe wird jedes Jahr offiziell am 15. Mai begangen. Einen Tag nach der Gründung des israelischen Regimes im Jahr 1948. Etwa 750.000 Palästinenser wurden 1948 von ihrem Land vertrieben und über Flüchtlingslager verstreut. Schätzungen zufolge sind aktuell über 5 Millionen palästinensische Flüchtlinge vertrieben. China fordert USA auf, Bestrebungen westasiatischer Nationen zu respektieren. China hat die Vereinigten Staaten aufgefordert, die Bestrebungen der Menschen in westasiatischen Ländern zu respektieren, während Washington eine Rückkehr Syriens in die Arabische Liga ablehnt. Ende letzter Woche stimmte die Arabische Liga, eine 22-köpfige zwischenstaatliche Organisation arabischer Staaten, zu, Syrien nach 12 Jahren mit sofortiger Wirkung wieder in den Kreis aufzunehmen. Washington hat bereits seine Unzufriedenheit mit der Rückkehr Syriens in die Arabische Liga zum Ausdruck gebracht. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, sagte, »Wir glauben nicht, dass Syrien zum jetzigen Zeitpunkt eine Rückaufnahme in die Arabische Liga verdient. Und das haben wir klar zum Ausdruck gebracht.« Er sagte, Washington werde die Beziehungen zur Regierung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad nicht normalisieren und das Weiße Haus unterstütze seine Verbündeten und Partner dabei auch nicht. Als Reaktion darauf forderte China am Mittwoch die USA auf, die Bestrebungen der westasiatischen Nationen zu respektieren und das zu beenden, was Peking als Zwangsdiplomatie bezeichnete. Der Nahe Osten gehört den Menschen im Nahen Osten und seine Angelegenheiten sollten von den Menschen im Nahen Osten unabhängig entschieden werden, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin bei einer regelmäßigen Pressekonferenz. Wang forderte Washington auf, den Dialog- und Versöhnungsprozess zwischen den Ländern Westasiens nicht mehr zu stören und keine Spannungen mehr zu erzeugen, die die Region spalten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 23 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 20 Grad, Mashhad 20 Grad, Isfahan 22 Grad, Shiraz 24 Grad und Bandarabas 30 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Puriya Zain Ali mit dem Titel Jonan, das heißt Geliebter. دیوانه و مجنون و ایران تو کیست؟ دیوانه و مجنون و ایران تو کیست؟ دل دیوونم واسه تو، جان به تمنای تو، مست نگاهت شدم دیوونه ی رسوای تو. دل دیوونم واسه تو، جان به تمنای تو، مست نگاهت شدم دیوونه ی رسوای. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, unsere Sendereihe handelt von Persönlichkeiten iranischer Herkunft, deren Ruhestätte sich außerhalb des heutigen Irans befinden. Wir sprechen heute über den Mystiker Yusuf Hamedani. Mit vollem Namen heißt der eben genannte Mystiker Abu Yaqub Yusuf ibn Hassan Buzanjerdi Hamedani. Buzanjerd ist sein Geburtsort. Er liegt nahe bei Hamedan in West-Iran. Yusuf Hamedani ist 440 nach der Hijra und im Mondkalender, das heißt im Jahre 1049 nach Christus, zur Welt gekommen. Der Ort Buzanjerd blieb anfangs von dem Mongoleneinfall im 13. Jahrhundert nach Christus verschont, wurde aber später zerstört. Mit 18 ging Yusuf Hamedani nach Bagdad, um dort bei dem renommierten Gelehrten Scheich Abu Ishaq Shirazi an der Nizamiya Madrasa islamische Rechtsprechung, Fiqh, Überlieferung, Hadith und scholastische Theologie, Kalam, zu studieren. Scheich Abu Ishaq Shirazi lehrte an der Theologischen Hochschule in Bagdad und leitete sie. Er zog seinen Schüler Yusuf Hamedani trotz seines jungen Alters vielen seiner Schüler und Anhängern vor. Zu der Zeit gab es in Bagdad viele rege Diskussionen zwischen den Gelehrten verschiedener Rechtsschulen, insbesondere zwischen den Hanbaliten und den Schafiiten. Dank dieser Atmosphäre wurde Yusuf Hamedani in eine Disziplin der Jurisprudenz, die sich Ilm-e Khalaf wa Nazar nennt, ein Meister. Mit 65 wirkte er als Prediger und großer Sufi in Bagdad und lehrte an der gleichen Madrasa, wo er studiert hatte. Khaja Yusuf kehrte schließlich in den Iran zurück. In Isfahan und Semnan und Khurasan schloss er mit großen Sufi-Meistern jener Zeit wie Sheikh Abdullah Juveini in Khurasan und Sheikh Hassan Semnani und Sheikh Abu Ali Farmadi Bekanntschaft. Er wurde in Khurasan ein Schüler des Sheikh Abu Ali Farmadi. Daraufhin lehrte Khaja Yusuf Hamedani selber in den Städten Samarand und Bukhara, heutiges Usbekistan, sowie Marv, heutiges Turkmenien, und Herat, heutiges Afghanistan. Als er in Marv war, ließ er dort eine bedeutende Versammlungsstätte, Khanqa, für die Anhänger errichten. Sie wurde von vielen besucht. Der Biograf Ibn Khalikan beschreibt diese Khanqa der Sufis als einmalig. Die ältesten Informationen über Yusuf Hamedani liegen uns seitens des iranischen Historikers Sam'ani, geboren 1113 nach Christus, vor. Er ist Yusuf Hamedani persönlich in der Khanqa in Marv begegnet. Auch soll er bekannte iranische Dichter Sanoi, dem wir uns in dieser Sendereihe bereits gewidmet haben, gemäß einiger Berichte zu den Anhängern von Khaja Yusuf Hamedani gehört haben. Es heißt, dass er, nachdem er sein Masnavi, Hadiratul Harira, Garten der Wahrheit, geschrieben hatte, eine Zeit lang an dem Sufi-Zirkel des Scheich Yusuf Hamedani teilnahm, um sich spirituell weiterzuentwickeln. Khaja Yusuf Hamedani verbrachte gegen Lebensende die meiste Zeit in Marw und Herat, bis er 535 nach der Hijra und dem Mondkalender 1141 nach Christus starb. Der Tod ereilte ihn, als er von Herat auf dem Weg nach Marw war. Die Bevölkerung von Marw hatte ihn gebeten, zu kommen, doch er erreichte diese Stadt nicht mehr, sondern starb zwischen Herat und Borg-Shur, in der Gegend Bad Gries in Bamiyan, und wurde dort beigesetzt. Später hat einer seiner Anhänger namens Ibn Najjar seine Leiche nach Marw gebracht. Seine Grabstätte wurde zum Pilgerort. Sie liegt im heutigen Turkmenistan in einem Ort namens Bayram Ali, 30 Kilometer nördlich vom heutigen Marw. Meister Yusuf hat vier seiner besten Schüler als seine Nachfolger ausgesucht, damit sie seine Anhänger und Menschen, die sich auf dem spirituellen Weg vervollkommnen wollen, lenken. Die anderen Schüler des Scheichs sind nach seinem Tod dem Weg seiner vier Nachfolger gefolgt. Zusammen mit einem dieser Nachfolger namens Khaja Abdul Khaliq Rujovani gründete Scheich Yusuf zu Lebzeiten einen berühmten Sufi-Orden, der von Bahauddin Naqshband vollendet und als Naqshbandi-Orden berühmt wurde. Der Naqshbandi-Orden ist eine der größten Sufi-Zirkel. Dieser Orden hat jahrhundertelang in Zentralasien und Transoxanien, Afghanistan, Turkestan, Indien, Irak, Iran, der Türkei und in Nordafrika die größte Einrichtung des iranischen Sufismus gebildet. Der Gelehrte Said Nafisi hat die Abhandlung Sahibia, die Abdul Khaliq Rujovani, einem Schüler und Nachfolger von Yusuf Hamedani, zugeschrieben wird, herausgegeben. Dieses Buch ist das bekannteste über Khaja Yusuf. Aber der iranische Wissenschaftler Dr. Amin Riahi ist aufgrund seiner wertvollen Recherchen über Khaja Yusuf Hamedani der Überzeugung, dass der Inhalt dieser Abhandlung, zum Beispiel in Bezug auf den Namen, die Abstammung und die Epoche, in der Khaja Yusuf gelebt hat, sowie seinen Geburtsort und den Ort, an dem er gestorben sein soll, nicht zutreffen und das Bild, welches dieses Buch von Yusuf Hamedani vorlegt, sich nicht mit der wahren Persönlichkeit dieses bekannten iranischen Mystikers deckt. Dieser iranische Wissenschaftler ist der Ansicht, dass nur das einzige Werk von Yusuf Hamedani namens Rutba al-Hayat Auskunft über seine Persönlichkeit gibt. Rutba al-Hayat ist das einzige Werk, welches von Yusuf Hamedani hinterblieben ist. Es ist nur schmal, aber vom Inhalt her sehr wertvoll. Dieses Buch handelt in Form von Fragen und Antworten vom Leben des Menschen und seinen verschiedenen Stufen. Es ist in einfacher, flüssiger Prosa geschrieben und enthält neues Denken und folglich neue Begriffe. Chodja Yusuf hat in diesem Werk seine Mystik in Form eines Gespräches und Argumentationen dargelegt. Diese Abhandlung ist eines der ersten Beispiele seiner Art unter den Sufi-Werken in Farsi, und Dr. Amin Riahi, der das Rutb al-Hayat von Chodja Yusuf überarbeitet hat, betrachtet Chodja Yusuf als einen der ersten Mystiker, die den Weg für die Abfassung von mystischen Werken in der persischen Sprache geebnet haben. Einige andere Forscher schreiben auch zwei Werke namens Manazil al-Sairin, die Stationen der Wanderer, und Manazil al-Salikin, Chodja Yusuf zu. Allerdings wurden bislang keine entsprechenden Manuskripte von ihm dazu gefunden. Chodja Yusuf war ein mystischer Lehrer, der seine Mystik durch Streit, Fragen und Argumentation vorstellte. Und diese Methodik führen die Forscher besonders auf sein Studium im theologischen Zentrum von Bagdad zurück, insbesondere die Lehrmethode des Abu Ishaq Shirazi. Nach Ansicht des Historikers Samani, einem Zeitgenossen von Chodja Yusuf, prägt diese Methodik nicht nur das Rutb al-Hayat, sondern ist auch bei einigen Erzählungen aus dem Leben von Chodja Yusuf festzustellen. Bei Betrachtung der gesellschaftlichen Situation und der Lage der Wissenschaft im Zeitalter von Chodja Yusuf Hamedani werden wir gewahr, dass die übliche Methode der Mystiker ab dem 5. Jahrhundert nach der Hijra, 11. Jahrhundert nach Christus, eher fanatisch war. Zur Zeit von Yusuf Hamedani war nicht nur die Religionspolitik der Ghaznaviden und Seldschuken, sondern auch die Ascharia-Bewegung von Fanatismus und Engstirnigkeit in Bezug auf Wissen und Denken gezeichnet, was ansteckend wirkte. Zu der Zeit besaßen andere Sufis nicht das freie Denken und die Unerschrockenheit von Bayazid Bastami und Hussein ibn Mansur Halaj, die im 9. und 10. Jahrhundert nach Christus, 3. und 4. Jahrhundert nach der Hijra gelebt hatten, und die drei Größen der damaligen Mystik und Zeitgenossen von Chodja Yusuf namens Scheich Ahmad Jami, Chodja Abdullah Ansari und Imam Muhammad Ghazali waren anschauliche Beispiele für einen gewissen Übereifer gewesen. Aber Chodja Yusuf Hamedani war ein Sufi-Meister mit einem hohen freiheitlich denkenden Geist. Er war so sehr von der Gottesliebe erfüllt, dass einige Forscher ihn mit Abdul Hassan Kharrani, Abu Said Abul Khair und Baba Tahir Hamedani auf dieselbe Stufe gestellt haben. Das Persönlichkeitsbild von Chodja Yusuf Hamedani soll am meisten dem des Imam Muhammad Ghazali ähneln, der von 1058 bis 1111 gelebt hat. Sie haben beide gemeinsam, dass sie ein Schüler des renommierten Mystikers Abu Ali Farmadi waren und dass die beiden Mystiker waren, die den Sufismus, der in verstreuten, einfachen, schlichten Aussagen bestand, zu einer Sammlung von Grundsätzen zusammenstellten, die mit dem islamischen Religionsgesetz übereinstimmten. Auch wenn Ghazali wegen seiner vielen Werke berühmter wurde, so hat Chodja Yusuf Hamedani mehr Anhänger als er ausgebildet, und durch die Grundsteinlegung für einige Sufi-Orden ist er als Mystiker bedeutender gewesen. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Reza Sadeghi mit dem Titel Yodam Raft. Auf Deutsch, ich habe es vergessen.
میفهمی یعنی چی یادت بره سال و ماه و فصل ها و روز و شب میفهمی یعنی چی عشق دم مشکت باشه هر لحظه که بارون زد میدونی یعنی چی مفهوم بیچار روزا خوبی شب جای مشتت رو دیوار نابودت کرده ولی هنوز قلبت دو دوستش داره معنای تنها موندن و با تو فهمیدم کاش میفهمیدم تاوان چی و پس میدم خیلی وقت خودم تو آینه ندیدم من سادگیم و زندگیم و پای این عشق هدر دادم رفت بود من بودی و با نبودت این که حتی زندم یادم رفت سادگیم و زندگیم و پایین عشق هدر دادم رفت بود من بودی و با نبودت این که حتی زندم یادم رفت درست یادمه این آخر اون آدمه عاشق پیشه که میگفت از همه دل کنده بمونه همش دل نگرونه یک لحظه نباشم نبودی یادت میگفتی تو این رابطه هر کنج دلم خونته این خونه رو ویرون این حال و پریشون غم فت و فرابون از تو چه پنهون من موندم و زندون من سادگیم و زندگیم و پایینش هدر دادم بود من بودی و با نبوده این که حتی زندم یادم را سادگیم و زندگیم و پایینش خدر دادم را بود من بودی و با نبوده این که حتی زندم یادم را
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die Lage der Wissenschaft in Iran im Laufe der vergangenen Jahre. Weiterhin guten Empfang.
Die wissenschaftlichen Produktionen eines Landes sind eine Sammlung von Forschungen, Artikeln, Zitaten, internationalen Kooperationen, Aktivitäten von Forschern, Bildungs- und Forschungseinrichtungen dieses Landes. Bei der Überprüfung dieser Produktionen werden verschiedene Indikatoren, wie die Veröffentlichung von Artikeln in renommierten internationalen Zeitschriften, Zitationen, die Validität von Zeitschriften sowie die wissenschaftliche Produktivität und Wirkung von Wissenschaftlern quantitativ und qualitativ berücksichtigt. Diesbezüglich werden internationale Indizes wie Web of Science, Nature Index, Scopus, Islamic World Science Citation Database, ISC und Bewertungssysteme, die sich mit dem Bereich Forschung und Industrieeinnahmen befassen, darunter The Times und SciMago, untersucht. Im Folgenden werden wir mehr über diese Indexe und die Position des Iran diesbezüglich erfahren. Eine Untersuchung der neuesten Rangliste internationaler Indizes zeigt, dass sich die Islamische Republik Iran im Jahr 2023 auf Platz 16 der Welt stabilisieren konnte, zusammen mit Zuwächsen bei vielen wissenschaftlichen Indikatoren. Demnach weist der Stand der Wissenschaftsproduktion hierzulande auf ein angemessenes Wachstum der Wissenschaftsproduktion in verschiedenen Wissenschaftsbereichen hin. Der Nature Index, der als einer der internationalen Indexe des wissenschaftlichen Status von Ländern gilt, ist eine Datenbank, die aus Autoren besteht, die Artikel in 82 führenden naturwissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht haben. Der Nature Index ist ein Index für qualitativ hochwertige Forschungsergebnisse und Zusammenarbeit auf globaler Ebene. Dieser Index wird monatlich aktualisiert und zeigt die Informationen eines Zeitraums von 12 Monaten auf seiner Webseite an. In der neuesten Version des Nature Index Rankings, das am 14. März 2023 aktualisiert wurde, gehört Iran zu den ersten 30 Ländern dieser Rangliste. Irans Rang war 32 im Jahr 2022, 35 im Jahr 2021 und 33 im Jahr 2020. Basierend auf den vier allgemeinen Fachbereichen Physik, Chemie, Erd- und Umweltwissenschaften sowie Biowissenschaften belegt die Islamische Republik Iran im Fachbereich Physik den 27. Platz weltweit. 95 öffentliche und private Universitäten und Forschungszentren sind im Nature Index Ranking enthalten und unter allen Organisationen belegt die Shiraz-Universität den 921. Platz weltweit. Das Web of Science, ehemals bekannt als ISI, Web of Knowledge, ist ein kostenpflichtiges Angebot mit mehreren wissenschaftlichen Online-Zitations- und Literaturdatenbanken. Die Informationen dieses Indexes werden verwendet, um den wissenschaftlichen Status jedes Landes zu bewerten. Quantitative und Zitationskriterien und Indikatoren dieses Index umfassen den Anteil der Wissenschaftsproduktion, die Menge an wissenschaftlichen Publikationen, die Menge an Zitationen, die Menge an zitierten Artikeln und Zitationen pro Artikel. Auch die Anzahl der Forscher, der Prozentsatz der Forschungspopulation jedes Landes, Wissenschaftsproduktionsorganisationen, die Anzahl und der Prozentsatz der inländischen Zeitschriften, die Anzahl der Veröffentlichungen in inländischen Zeitschriften, der Anteil der inländischen Wissenschaftsproduktion in jedem Land und die Anzahl von Zeitschriften, die Wissenschaft veröffentlichen, werden in diesem umfassenden Index veröffentlicht. Laut dem neuesten Bericht von Web of Science liegt der H-Index des Iran am 14. März 2023 bei 428 und der Rang der iranischen Wissenschaftsproduktion liegt weltweit auf Platz 16. Die Islamische Republik Iran stand in den letzten 3 Jahren auf dem 1. Platz in der Region und unter den islamischen Ländern. Irans Anteil an Artikeln, die in den letzten 5 Jahren im Web of Science veröffentlicht wurden, liegt bei 1,96%. Der Scopus-Index gilt als ein weiterer zuverlässiger und bekannter Zitationsindex. Der Unterschied in der Abdeckung der Web of Science und Scopus-Indexe besteht in Themen und in einigen Themen ist eines der Indexe dem anderen überlegen. Aber insgesamt hat die Scopus-Datenbank etwa 20% mehr Abdeckung als die Zitationsdatenbank Web of Science. Der Index, den Scopus verwendet, ist der SJR-Index, Scimago Journal and Country Rank, der die Qualität der Referenzen, die Selbstreferenz, die Dauer, die Typanalyse und die Anzahl der Artikel berücksichtigt. Aber der wichtigste Index von ISI, der Impact Factor oder IF, ist nur ein Index für die Validierung. Der H-Index des Iran in Scopus beträgt 416, Stand 14. März 2023. Außerdem sind im Scopus-Index in den Jahren vor 2023 die wichtigsten Forschungsgebiete im Iran, jeweils Medizin, Ingenieur- und Materialwissenschaften im Jahr 2021, Medizin, Ingenieur- und Materialwissenschaften im Jahr 2020, Ingenieurwissenschaften, Medizin und Physik und Astronomie im Jahr 2019, Ingenieurwissenschaften, Medizin und Materialwissenschaften im Jahr 2018 und Ingenieurwissenschaften, Medizin, Physik und Astronomie im Jahr 2017. Die wissenschaftlichen Partnerländer des Iran waren der Reihenfolge nach die USA, China und Kanada im Jahr 2021, USA, Kanada und China im Jahr 2020, USA, Kanada und England in den Jahren 2017, 2018 und 2019. Außerdem wurden 14 iranische Forscher in die Liste der weltweit am häufigsten zitierten Forscher HCR im Jahr 2022 aufgenommen. Diese jährliche Liste würdigt Forscher in den Bereichen Natur- und Sozialwissenschaften, die einen breiten und bedeutenden Einfluss haben. Die Anzahl der Zitate von Highly Cited Papers war eines der Hauptkriterien für die Auswahl der weltweit am häufigsten zitierten Forscher. Die ausgewählten Forscher dieser Liste sind aus allen 20 Themenbereichen. Seit 2018 werden auch Forschende, die in mehreren Bereichen gleichzeitig gearbeitet haben, Crossfield, einer eigenen Disziplin zugeordnet. Auf dieser Grundlage wurden 7.225 Personen zu den am häufigsten zitierten Forschern der Welt im Jahr 2022 ausgewählt. und 14 Spitzenforscher aus der Islamischen Republik Iran wurden in die Liste der am häufigsten zitierten Forscher der Welt im Jahr 2022 aufgenommen. Die wissenschaftliche Situation des Iran wurde zudem im Läden-Ranking-System CWTS-Läden-Ranking untersucht. Das Läden-Ranking gibt auch Auskunft über die akademische Leistung von Universitäten weltweit. In diesem Ranking werden Universitäten anhand der Anzahl der im Web of Science indexierten Publikationen für einen Zeitraum von 4 Jahren ausgewählt. Die in dieses Ranking aufgenommenen Universitäten werden vom CWTS, Niederländisches Zentrum für Wissenschafts- und Technologiestudien, gemäß den Bedingungen für die Teilnahme am Ranking ausgewählt. Zu dem im Läden-Ranking untersuchten Indikatoren gehören wissenschaftliche Autorität, wissenschaftliche Diplomatie, freier Zugang zu Publikationen und Geschlechtsdiversität. Diese Bewertungen der wissenschaftlichen Produktion von Universitäten in den Jahren 2017 bis 2020 wurden in der Datenbank Web of Science vorgenommen. Zu den Top 10 Universitäten im Iran im Scientific Impact Index gehören laut Läden Ranking System die Tehran University, die Tehran University of Medical Sciences, die Tabiat Modares University, die Sheikh Beheshti University of Medical Sciences, die Amir Kabir University of Technology, die Sharif University of Technology, Iran University of Science and Technology und die Tabriz University. Neben den erwähnten internationalen Systemen ist auch das SciMago Institutions Rankings SIR System eine weitere wichtige Institution zur Bewertung des Wissenschaftsstandes in den Ländern. Dieses Ranking-System, das seit 2009 von der gleichnamigen Forschungsgruppe an der Universität Granada in Spanien ins Leben gerufen wurde, bewertet und ordnet Universitäten und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Laut dem neuesten in diesem Ranking-System veröffentlichten Ranking liegt der Iran mit 73.380 wissenschaftlichen Publikationen, von denen 707.897 zitiert wurden, weltweit auf Platz 21. Im neuesten Bericht des Times-Ranking-Systems gibt es 65 Universitäten aus dem Iran und die Universitäten von Golestan Medical Sciences, Kurdistan Medical Sciences und Mazandaran Medical Sciences haben den ersten nationalen Rang und den Weltrang von 351 bis 400 erworben. Nach Angaben des Leiters des Iran Research Institute of Science and Information Technology, IRANDAC, war der Iran nach Japan, China und Indien das 4. asiatische Land in Bezug auf die Anzahl der Universitäten, die in der Ausgabe 2023 in dieses Ranking aufgenommen wurden. Insgesamt sind die Namen von 1.799 Institutionen aus 104 verschiedenen Ländern der Welt in der Liste enthalten. Im Nahen Osten haben die Türkei und der Iran den größten Anteil. Der asiatische Kontinent hat in diesem Ranking mit 669 Universitäten mittlerweile die meisten Vertreter. Im letztjährigen Ranking dieses Ranking-Systems gehörten 58 Institutionen aus dem Iran zu den besten Institutionen der Welt. We'll be right back.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.